Jetzt kommt ein Teil, der euch allen Spaß machen wird, nicht zuletzt deshalb, weil ich das in der Prüfung nicht abfragen werde. Ich habe für euch mal so einen kleinen Überblick zusammengestellt, was es denn so an historischen Geldformen gibt, damit ihr einfach mal seht, Geld hat nicht immer so ausgesehen, wie es heute aussieht, sondern wir haben da ganz unterschiedliche Formen gehabt. Das erste, was wir überhaupt so an Tauschmittel kennen, das Geld ähnlich ist, aber nicht ein richtiges Geld, das waren irgendwelche Gebrauchsgegenstände. Ja? Und diese Gebrauchsgegenstände, die hat man dann rausgesucht, welche, die man überall verwenden konnte. Das war dann so ein bisschen universeller. Das ging schon in die Richtung von Geld, wie wir es jetzt kennen. Oder das war dann die andere Form, dass man die Gebrauchsgegenstände abstrahiert hat. Also zum Beispiel kennt ihr vielleicht das Wort, dieses Sprichwort, seinen Obolus entrichten, ja, also eine Pflichtabgabe leisten für irgendetwas. Und dieses Wort kommt von dem griechischen Obolus, nicht von Obelix, ja. Und dieses Obolus, das ist abgeleitet von einer Pfeilspitze einerseits und kann auch bedeuten, so ein dünner Strang von Metall, der dann eine bestimmte Länge hat. Und so hat man also von den Pfeilspitzen, Speerspitzen, die man verwenden konnte für Jagen, für Krieg und so weiter, abstrahiert, hat diese kurzen Stränge von Metall genommen dann als nächstes als Geld. Und hier seht ihr ein Beispiel aus einem anderen Kontinent, aztekisches Geld, das die Form hat von Waffen. Ja, ihr seht hier vor allem Beile. Und das Material war aber so, dass wenn man irgendwie auf den Kopf haut oder auf einen Ast haut, dass sich das verbiegt. Also das war nicht mehr für den eigentlichen Zweck geeignet, sondern es hat nur noch eine Erinnerungsform daran. Genauso auf der Folie 9, da seht ihr chinesisches Silbergeld, das die Form hat oben von einem Boot und unten von einem Sattel. Ja, wenn wir uns überlegen, mal so geistig, was war das regional am weitesten verbreitete Geld, dann kommen wir vielleicht auf den Dollar oder wir überlegen uns vielleicht eine römische Münze, die Sesterze oder sowas. Aber das Interessante ist, dass wir eigentlich noch ein weiter verbreitetes Geld hatten, nämlich die Kaurischnecke. Die Kaurischnecke ist eine Salzwasserschnecke, kommt im küstennahen Bereich vor und da hat man die Schnecke herausbefördert aus ihrem Gehäuse und dieses Gehäuse war dann eine Münze. Ich habe euch da auch mal so eine Tabelle aufgeschrieben, wann man wo mit diesen Kaurischnecken was kaufen konnte. Und ihr seht, dass es also bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch teilweise in Gebrauch war, diese Kaurischnecken. Und über eine sehr, sehr große regionale Verbreitung wird berichtet, dass wir also Südsee, Afrika, Ost- und Südasien, einschließlich China, großer Teil Chinas hatten wir das, und eine Kontinente umspannende Währung hatten wir in dem Sinne eigentlich nie mehr. Auch der amerikanische Dollar ist zwar weit verwendet, aber Kontinente umspannend ist er jetzt in dem Sinn nicht wirklich. Die nächste Geschichte ist auch wieder ein von einem Tier gewonnen Schneckengehäuse, ja, und zwar sogenannte Nassau-Schnecken in dem Fall. Diese Nassau-Schnecken, die wurden zum Beispiel auf Papua-Neuguinea verwendet und das hat man auch verwendet, damit sich die Bewohner Papua-Neuguineas nicht permanent selber ausrotten, Denn dort gab es auch dieses Prinzip der Blutrache. Und die Blutrache konnte eben unterbrochen werden, wenn man ein entsprechendes Opfer der geschädigten Familie übergeben hat. Und das waren dann 50 Schnüre, a 320 Schnecken. Dann war das Thema erledigt und die Blutrache fand nicht statt. Dann wieder zu etwas skurrilerem. Wir sehen hier eine Touristengruppe, vermutlich japanische Touristen, die entlang marschieren an einem Weg, wo Steine aufgehäuft sind. Das Komische an diesen Steinen ist, die haben ein Loch und sie sind eher so rund, aber ziemlich unhandlich. Was ist das jetzt für eine komische Dekoration? Nun, es ist keine Dekoration, sondern es ist Geld. Und je größer der Stein grundsätzlich, desto höher sein Wert. Das hatte allerdings Grenzen. Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts kamen da plötzlich ganz riesige Steine daher, weil man sie jetzt plötzlich nicht mehr mit dem einen Baum übers Meer befördern musste, 400 Kilometer. Sondern jetzt konnte man sie gefahrlos mit einem Motorschiff in großer Dimension befördern und das hat dann auch zu einer Inflation geführt. Vorher die alte Größe war so, naja, bis maximal 1,80 Durchmesser oder sowas, aber da ging es dann plötzlich eben weiter bis 2,50 Meter oder sowas und die wurden dann nicht mehr so hoch geschätzt wie die kleinen. Was war wichtig daran? Wichtig daran war, dass der Stein nicht auf der Insel gewonnen wurde, auf der das Ganze als Geld galt, sondern es wurde 400 Kilometer übers offene Meer entfernt produziert. Das stellte sicher, dass sich das nicht beliebig vermehren lässt, solange man das Ganze mit dem Einbaum transportieren muss. Oder mit einem Floß. Ja. Die Frage ist natürlich, wie arbeitet man denn damit? Ja, das kannst du in kein Geldbeutel reinstecken. Und wenn du es auf einen Esel drauflegst, dann bricht er auch zusammen. Das Prinzip war, dass diese Münzen einmal aufgestellt werden und dann nie mehr bewegt werden. Und die Dorfältesten, die merken sich, wem welche Münze gehört. Das heißt, es können Transaktionen stattfinden, dabei wird dieser Wert übertragen. Zum Beispiel wird es teilweise immer noch gemacht als zeremonielle Gabe bei einem Grundstücksverkauf, dass dann formell das Eigentum, das die Familie bisher hat, an diesen Stein übertragen wird auf die andere Familie, die jetzt dieses Grundstück erworben hat. Und das merkt sich dann eben das Dorf, dass dieser Übergang stattgefunden hat. Ganz interessante Variante. Wenn wir dann auf die Folie 13 schauen, dann finden wir hier plötzlich Stoff als Geld. Ja, Raffia-Plüsch, der wird im Kongo-Becken teilweise sogar noch verwendet, aber ist natürlich schon eher Auslaufmodell, hat wahrscheinlich auch eher schon zeremoniellen Charakter. Naja, dann schauen wir mal auf das, was wir eher so heute als Geld anschauen würden. Da haben wir jetzt auf der Folie 14 ein Kupferaas mit dem Bildnis vom Kaiser Nero, ja, der Typ, der angeblich Rom angezündet hat und dazu ein schönes Lied hat erklingen lassen. Interessant daran ist, dass hier also dieses Herrscherbild drauf ist. Dieses Herrscherbild hat zwei Aussagen. Erstens, ich als Herrscher garantiere, dass dieses Geld aus dem Material besteht und die Menge Material verwendet wurde und das dementsprechend den Materialwert hat, dieses Geld. Zweitens, jeder, der mit diesem Geld Schindluder treibt, legt sich mit dem Herrscher an. Dieses Privileg des Herrschers, dass er das Geld ausgibt, das nennt man das Münzregal. Und das kommt von Rex Regis, das Lateinische für König. Und das ist eben sein Recht, diese Münzen auszugeben. Und bei Falschmünzerei, wenn ich also sowas nachmache, oder wenn ihr zum Beispiel schaut, da rechts, ja, da ist ja so eine Inschrift und dann kommt da noch so ein bisschen Rand. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, was man später durchaus gemacht hat, und würde da mal diesen Rand abtragen, ja, fällt ja vielleicht nicht auf, und würde dann dieses, was ich da abtrage, bei vielen Münzen einschmelzen und das dann verkaufen als Kupfer an irgendeinen Metallhändler, dann würde ich mich auch mit dem König anlegen und würde gegebenenfalls dann die Todesstrafe erleiden. Es muss nicht immer ein Königsporträt sein, das sehen wir auf der Folie 15. Da haben wir Geld, das jemand in Umlauf gebracht hat, den ihr alle schon mal gehört habt, dem Namen nach, nämlich Krösus oder Krösos, ein König in Kleinasien, also der heutigen Türkei. Und das zeige ich euch auch deshalb, weil die Münze hier aus Gold ist und Gold wurde nicht von Anfang an für die Münzen verwendet, ja, sondern kam erst relativ spät in Gebrauch, genauso wie Silber oder Elektron, eine natürlich vorkommende Gold-Silber-Legierung. Warum kam das erst später in Gebrauch? Naja, schlicht und einfach deshalb, weil man halt am Anfang gar nicht so viel Geld wert auf einem Haufen hatte. Ja, den konnte man gut abbilden mit billigeren Metallen. Und erst als also die Verstädterung so weit fortgeschritten war und auch der Handel so weit fortgeschritten war, dass hier größere Mengen umgeschlagen wurden, erst dann wurde es interessant, für diese größeren Mengen nicht riesige Berge an Metall zu bewegen, sondern das Ganze kompakter zu machen und dann musste es halt wertvoller werden und dann wurde das Ganze in Edelmetall gemacht. Ja, und hier seht ihr eben statt dem Herrscherbild dann zwei Herrschaftssymbole, ja, wenn ihr mal schaut, so, was haben wir denn so immer auf den Wappen drauf, da haben wir Löwen, Panther, Adler und sowas, ja, das sind so diese klassischen Wappentiere und dazu gehört auch der Stier, denkt nur an den Minotaurus und sowas, das auch hier die Macht symbolisieren soll. Ja, jetzt haben wir schon Münzen gesehen, wird es Zeit, dass wir auch mal Geldscheine sehen. Das haben wir jetzt auf der Folie 16 drauf. Der Geldschein wurde eingeführt in China, weil die halt mit dem Papiermachen relativ früh dran waren. Bei uns kannte man zwar das Papyrus aus Ägypten, ja, aber wirkliches Papier kannte man nicht. Das wurde dort aus Maulbeerbaum hergestellt und beziehungsweise Seide. Was sind nun unsere Eigenschaften? Ja, das älteste Papiergeld ist uns leider nicht erhalten. Wir haben hier eins von 1375. Da haben wir, ich kann chinesische Schriftzeichen nicht lesen, aber da haben wir erst einmal so ein Zeichen, das symbolisieren soll, das hier ist ein Quan. Und dann haben wir interessanterweise, weil wir damals auch immer die Schwierigkeit hatten, dass nicht jeder in der Bevölkerung lesen konnte, haben wir aufgeführt, wie viel ist denn ein solcher Quanschein wert. Und zwar in der Art und Weise haben wir das aufgeführt, dass da im Mittelfeld so Stapel da sind. Und diese Stapel, das sind Münzstapel. Die wurden damals so gemacht, dass man die Münzen durchbohrt hatte und dann mit einer Schnur gesichert. Und dann gab es eben hier diese 10 Münzschnüre, a 10 Münzen. Das war dann der Wert von einem Quan nochmal dargestellt. Dieser Quanschein, den gibt es witzigerweise dann auch mit Münzschnüren zu 9 Münzen und zu 8 Münzen. Daran sehen wir schon eine Form der Inflation. Diese Inflation wurde teilweise auch dadurch vorangetrieben, dass man halt dieses Geld billig herstellen konnte und dann auch massenhaft fälschen und in Umlauf bringen konnte. Und das hat, wie gesagt, die Inflation angetrieben. Deswegen hat man sich überlegt, wie machen wir denn dieses Geld jetzt fälschungssicher? Und ein witziger Trick dabei, die hatten damals halt nicht Wasserzeichen und Kippeffekt vom Hologramm und so weiter. Das, was man hier eingesetzt hat, war, dass man dieses Geld parfümiert hat. Eine Randnote, ja. Kaiser Vespasian von Rom hat mal den Ausdruck geprägt, Geld stinkt nicht. Ich weiß nicht, was die jetzt da für ein Parfum eingesetzt haben, das hat dann vielleicht schon gestunken. Aber wie kam es zu diesem Spruch? Kaiser Vespasian hat eingeführt, dass die Bürger des römischen Imperiums eine Abgabe entrichten müssen, wenn sie eine öffentliche Latrine, also ein öffentliches Klo besuchen. Wer sich dafür interessiert, wie sowas ausschaut, in Kempten haben wir sowas aufgebaut, so eine römische Latrine. Die mussten eine Abgabe entrichten und dann hat man also im römischen Senat das diskutiert und die Senatoren haben ihm vorgeworfen, das gehe ja wohl nicht, mit Scheiße Geld machen und so weiter und so fort. Und er hat dann relativ cool eben geantwortet, dass das Geld ja nicht stinkt. Daher kommt also dieser Ausspruch. Für alle, die Fans des Französischen sind, in Paris wurden bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Stehaborte, die aufgebaut waren, Pissoirs und Toiletten, wurden als Vespasienne bezeichnet. Ja, in Nachklang zu diesem Erlass von Kaiser Vespasian, dass er hier einen Toilettengroschen verlangt sozusagen. Ja, jetzt schauen wir auf die Folie 17, das schaut jetzt wieder ganz komisch aus, da haben wir ja Zigaretten. Das ist jetzt nicht eine Zigarettenwerbung von mir, ja, gesponsert von der amerikanischen Zigarettenindustrie, sondern das war auch Geld. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr erinnert euch, wenn ein Geld nicht mehr akzeptiert wird als werthaltig, dann stellen sich die Leute um auf Warentausch. Aber der Warentausch, der ist ganz verreckt. Ja? Da musst du so viel Zeug merken und du weißt nie, ob der andere das will und so weiter. Deswegen hat man hier so ein Mittelding gefunden nach dem Zweiten Weltkrieg und hat gesagt, wir tauschen gegen eine bestimmte Ware. Und jeder, der teilnimmt, ja, am Schwarzmarkt, muss man sagen, das war nicht offiziell, das war Schwarzmarktgeschäft. Jeder, der am Schwarzmarkt teilnimmt, der akzeptiert diese Ware als Zahlungsmittel. Ja, und was war das für eine Ware? Das waren Zigaretten, aber nicht Zigaretten, wie sie meinetwegen mein Großvater gemacht hat. Ja, der hatte in seinem Hausgarten so ein paar Tabakpflanzen und die hat er dann selber gedörrt und zerhackt und hat das in Zeitungspapier eingewickelt und geraucht, ist dann auch frühzeitig an Krebs gestorben. Aber sondern das waren Zigaretten von den Besatzungssoldaten. Die hatten damals ja eine tägliche Lebensmittelration und Sold. Und zu dieser täglichen Lebensmittelration gehörten eben auch Zigaretten. Und soweit sie das nicht selber geraucht haben, haben sie das also umgesetzt in irgendwelche Waren, die ihnen wichtiger waren. Und das führt dazu, dass hier diese Zigarettenwährung sich etabliert hat. Es gab auch andere Tauschgegenstände, die etwas verbreiteter waren, zum Beispiel Nylonstrümpfe oder so etwas. Aber am weitesten verbreitet waren die Zigaretten. Allerdings waren die dann schlagartig 1948, als man dann nach großer Geheimhaltung die D-Mark eingeführt hat, da waren die schlagartig wertlos. Ja, da wollten alle sofort wieder das normale Geld haben und die Zigaretten, die konnte man nur noch an Raucher loswerden. Also, wir sehen, Geld hat immer einen Drang, sich zu etablieren, und sei es in den absurdesten Formen.